Ich weiß nicht, ob irgendjemand Filmregisseur oder Regisseurin wird, die nicht die notwendige Leidenschaft mitbringt. Es gibt eine irrsinnige, starke, kreative Energie in Baden. Es ist auch ein Ort, wo ich meine ersten künstlerischen Schritte hatte, eben durch die Beyond-Bühne, wo ich meine erste Lesung als Autor im Theater am Steg hatte. Also es mich verbindet sehr viele schöne Erinnerungen mit der Stadt Baden.
Stadt und Stimme.
Der Politik-Podcast für dein Baden.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Stadt und Stimme, dem Politik-Podcast für dein Baden. Mein Name ist Stefan Eitler, ich bin Stadtrat in Baden. Und bei mir ist heute wieder ein besonderer Gast. Tobias Wes ist heute da. Danke fürs Dasein.
Hallo, freue mich da zu sein.
Tobias Wes ist Kunstschaffender in Baden, Filmregisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent. Und du kommst ursprünglich aus Trumau, bist aber in Baden aufgewachsen, hast in Wien studiert, Germanistik studiert und hast dann in London sogar studiert an der London Film School.
Genau, ja.
Und mal zum Einstieg, wie wird man oder warum wird man Filmschaffender?
Filmschaffender wird man, weil man keine andere Wahl hat oder aus eigenem.
Weil die Leidenschaft dich treibt.
Weil die Leidenschaft einen dorthin treibt. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Filmregisseur oder Regisseurin wird, die da hinein, also klar gibt es Leute, die dort hinein stolpern, aber die nicht die notwendige Leidenschaft mitbringt. Dafür ist die ganze Industrie, glaube ich, zu anstrengend, zu zermarternd, zu hoffnungslos oft.
Genau. Ich muss gleich als Disclaimer voranschicken, du wärst eigentlich heute zu zweit gewesen.
Wir wären heute eigentlich zu zweit gewesen, ja, aber mein lieber Kollege und bester Freund, der Stefan Zeiler, ist leider krank, wie so vieles, hat es ihn erwischt im September, genau.
Aber er ist ja nicht ein Freund von dir, er ist ja quasi ein Mitkollege, also du machst ja viele Projekte schon mit ihm, oder?
Genau, ja, also nicht nur beste Freunde, sondern auch beste Filmkollegen machen die meisten Projekte alle eigentlich immer gemeinsam, ob jetzt als Drehbuchautoren oder als Regisseur und Produzent, genau, arbeiten da immer gemeinsam.
Du hast jetzt schon ein bisschen erwähnt, also die Leidenschaft braucht man dafür. Was treibt dich da genau an? Also warum ist es das Medium Film und nicht zum Beispiel die Fotografie? Jetzt haben wir letztens den Lois Lammerhuber da gehabt, der hat mir erzählt, Fotografie ist die beste Kunst überhaupt. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmst.
Ja, als ich das gehört habe, habe ich sofort gleich ein Gegenargument in meinem Kopf entwickelt. Für mich ist natürlich Film das schönste Medium, in dem man sich entfalten kann. Warum? Weil Film für mich irgendwie so die Königinnen-Disziplin darstellt, weil es doch alle anderen Kunstformen miteinander vereint. Du hast nicht nur das Schreiben drinnen, du hast nicht nur die Fotografie, du machst 24 Bilder pro Sekunde und nicht nur eins. Aber du hast Kostüm, du hast Set-Design, du hast Musik, Komposition, du hast das Schauspiel. Du vereinst da eigentlich sehr viele, wenn nicht alle anderen Kunstformen in einer Kunstform und bringst dann noch natürlich den Schnitt hinzu, der dem Film als einzige Kunstform zu eigen ist. Mhm. Ja, das heißt, das Aneinanderreihen von einem Bild zu einem anderen und wie dadurch Bedeutung entstehen kann. Mhm. Genau. Was du bei der Fotografie höchstens in einer Galerie hast, wenn du dir überlegst, okay, in diesem Raum kuratiere ich so, dass alle Bilder irgendwie thematisch zu diesem oder jenem Thema passen oder ich hänge das eine zu dem anderen Bild. Aber ja.
Da gibt es dieses berühmte Beispiel vom Hitchcock, glaube ich, der das erklärt.
Genau, ja.
Mit dem, du hast jetzt einen Mann, der auf eine Frau, glaube ich, schaut.
Ja, genau.
Und dann einen Mann, der irgendwo anders hinschaut. Und je nachdem, wie du es schneidest, da gibt dann das quasi
eine andere Bedeutung. Ob der Mann ein lieber Großvater ist ein Perversling, der sich junge Frauen ansieht, genau.
Ja. Wir haben jetzt, oder ich habe jetzt noch nicht erwähnt, wie alt du bist. Du bist
29,
ja. Also noch relativ jung in der Szene.
Ja.
Ist das irgendwie ein Unterschied? Also beschäftigen sich jetzt junge Filmschaffende im Vergleich zu Älteren mit anderen Themen? Oder gibt es bestimmte Themen, mit denen du dich oder ihr euch laufend beschäftigt?
Ich glaube, wir Jungen, schwierig für die ganze Generation jetzt zu sprechen, ich kann sagen, womit wir uns beschäftigen. Wir finden spannend, Filme und Serien zu entwickeln, die sich mit gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen, aber erzählen das immer durch eine Genre-Linse, um den Entertainment-Faktor dabei nicht zu verlieren.
Was heißt Genre-Linse?
Eine Genre-Linse bedeutet, dass wir es in einem Actionfilm oder Actionserie zum Beispiel erzählen oder einem Horrorfilm erzählen oder einem Western oder historisch erzählen, um auf aktuelle Themen hinzuweisen oder die zu bearbeiten oder zu reflektieren. Mhm. Genau. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben jetzt eine Serie entwickelt, die jetzt bei Produktionsfirmen auch liegt, bei der es inhaltlich eigentlich um die Klimakrise geht und die Klimakrise als Monster und was dieses Klimamonster oder die Klimakrise-Monster mit unserer jungen Generation anrichtet, psychisch vor allem auch, aber kleiden das Ganze in einen Psychothriller, der sich einen Horrorfilm entwickelt. Genau. Das heißt, du kannst damit ganz andere Zielgruppen natürlich erreichen, weil Horrorfilme schauen sich eben mal alle oder durch die Bank sehr viele Leute an.
Ja, ich habe schon Horrorfilme ist das einzige Genre, was ich nicht schaue. Genau. Aber ich habe mir trotzdem einen deiner ersten Filme angeschaut, der auch in Baden gespielt worden ist.
Genau, ja.
Also In the Dark.
In the Dark ist der, genau, war auch durch eine Genre-Linse erzählt, hat aber dann das Thema der sexuellen Gewalt behandelt. Genau, und hat damit Leute erreicht, die diese Themen normalerweise nicht erreicht. Und so konnten Gedankenanstöße hoffentlich passiert werden oder Sachen inspiriert werden oder neu über Sachen überlegt und nachgedacht werden, genau. Hm. Und das ist dann eigentlich unsere Herangehensweise.
Hm. Voll. Und ihr macht ja, glaube ich, auch was in einer Produktion, was für diese Szene jetzt nicht so typisch ist. Du versuchst ja in deinen Produktionen eine Ausgewogenheit zwischen Männern und Frauen am Set zum Beispiel zu haben, oder?
Genau, wir versuchen generell eine Diversität am Set zu haben, vor allem am Set, wie auch in der Pre-Production, also auch in der Post-Production. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da alleine dastehen, weil es doch auch schon von Förderlinien die Bemühungen gibt, dass sie eher Projekte fördern oder auch ein Augenmerk drauf legen, wie ist das Team, wie divers ist das Team aufgestellt. Aber es ist doch auch so, dass die Filmindustrie schon geschichtlich gesehen schon immer männerdominiert war und auch immer noch männerdominiert ist. Und unserer Meinung nach geht da sehr viel verloren an Blickwinkel, an Perspektiven, an Geschichten. Nun maßen wir uns nicht an, irgendwelche Geschichten zu erzählen, die nicht unsere sind. Auch aus einer Erfahrung heraus, weil ich da auch schon einen Film gedreht habe, aber was nicht aus meiner eigenen Erfahrung entstanden ist und ich mir da auch schwer getan habe. Aber gerade durch die Unterstützung und die Hilfe durch ein diverses Team entstehen Filme, glaube ich, die wesentlich reicher an Perspektiven sind und authentischer sind. Und genau, und die Atmosphäre am Set ist dann natürlich auch eine ganz andere, als wenn es jetzt ein einziger Männerverein ist, der irgendwie dann Egos spielen lässt oder sich gegenseitig anschreien muss oder glaubt, der oder die nächste, oder in dem Fall der nächste Nolan sein zu müssen. das gibt's bei so diversen aufgestellten Sets eigentlich sehr wenig. Da entsteht eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Atmosphäre, genau, die wir sehr schätzen und um die wir uns auch immer bemühen und auch uns bisher ganz gut gelungen ist.
Ich habe schon erwähnt, du bist aufgewachsen in Baden und hast doch quasi eigentlich deine künstlerischen Wurzeln in Baden. Weil, stimmt das, begonnen hat das mit der Beyond-Bühne bei dir, oder?
Genau, ja. Also ursprünglich, genau, komme ich aus Trumau, habe dort mit Musik begonnen und mit dem Schreiben, aber dann sehr rasch ich bin in Baden in die Schule gegangen und war dann rasch auch, habe ich mich bei der Beyond-Bühne wiedergefunden, wo ich als Schauspielender begonnen habe und dann im Verein mich mehr engagiert habe, dann irgendwann zum Vorstandsmitglied wurde und schließlich zum Spielleitenden in meiner eigenen Sparte Film, die ich damals gegründet habe und die es Gott sei Dank bis heute weitergibt und jetzt auch vergangene Woche einen Filmpreis abgestaubt hat bei den Climate Shorts, worüber ich mich sehr freue, genau. Die Beyond-Bühne vielleicht, was ich dann auch sagen kann dazu, also ich kann sehr viel über die Beyond-Bühne und die schöne Zeit dort erzählen, aber was es vor allem für mich auch getan hat, war, dass es ein erstes Spielfeld für mich war in Bezug auf Film. Mhm. Damals gab es die Filmsparte noch nicht, da habe ich mich im Schauspiel wiedergefunden, aber das kollaborieren mit Gleichgesinnten, mit Gleichaltrigen, gehört werden, Stimmen, eigene Ideen entwickeln. Das habe ich viel von der Beyond-Bühne mitbekommen. Wir verwenden immer noch Spiele und Techniken, die wir bei der Beyond-Bühne kennengelernt haben, jetzt auf unseren Filmsets und haben damit ein Alleinstellungsmerkmal, was sehr gerne gesehen wird, wofür wir auch gutes Feedback bekommen, wodurch sich die Leute auch bei uns wohlfühlen. Das haben wir dort alles mitbekommen. Und habe dort dann auch meine ersten Schritte als Filmemacher tatsächlich machen können, weil ich gesagt habe, hey, ich habe jetzt eine Kamera gekauft, ich möchte was ausprobieren. Mhm. Und dann habe ich einfach die Filme für den YouTube-Channel der Beyond-Bühne einfach so gedreht und das hat sehr großen Anklang gefunden. Genau, also das ist ein Verein und ein Feld, wo man sich ausleben kann und wo man sich selbst einbringen kann und sich entwickeln kann, genau. Shoutout Beyond-Bühne.
Shoutout. Ja. Gibt's jetzt neben der Beyond-Bühne noch irgendwie andere Einflüsse, die du jetzt aus Baden irgendwie mitgekriegt hast? Also das ist so unsere Standardfrage an Gäste. Was bedeutet Baden für dich, vielleicht auch in deinem künstlerischen Schaffen?
Baden bedeutet für mich vor allem in erster Linie mittlerweile auch ein Zuhause, weil ich nach Baden gezogen bin. Ich wohne in der Nähe des Rosariums. Ich habe einen kleinen Hund, mit dem gehe ich jeden Tag im Rosarium spazieren. Das ist absolut herrlich. Und wenn man, wie ich, sehr viel von zu Hause arbeitet, viel online die Zeit verbringt und mit amerikanischen Filmproduzentinnen arbeitet oder aus UK oder aus Wien, dann ist Baden doch auch immer so eine schöne Ruheoase für mich, wo ich dann das alles abschalten kann, wenn ich meinen Laptop zuklappe, dann aus dem Fenster schaue und auf die Burgruine schauen kann und ins Grüne. Und um diesen Blick beneiden mich dann sehr viele immer aus die, mit denen ich in London spreche oder aus Wien spreche. Und genau, also zum einen ist es definitiv eine Ruheoase. Es ist auch ein Ort, wo ich meine ersten künstlerischen Schritte hatte, eben durch die Beyond-Bühne, wo ich meine erste Lesung als Autor im Theater am Steg hatte. Also es mich verbindet sehr viele schöne Erinnerungen mit der Stadt Baden. Und klarerweise kehren wir jedes Mal, wenn wir ein Filmprojekt haben, ins Cinema Paradiso zurück, wo wir unsere privaten Premieren feiern. Genau, da einen sehr schönen und sehr netten Kollaborationspartner haben. Kollaborationspartner haben mit dem Cinema Paradiso. Es ist auch Inspirationsquelle tatsächlich, weil der liebe Steff und ich entwickeln gerade auch eine Serie, in der Baden eine zentrale Hauptrolle spielt. Oha, okay. Die liegt auch gerade bei einer Produktionsfirma. Die entwickeln wir gerade und hoffen, dass das irgendwann das Licht der Welt erblicken kann. Genau.
Okay. Ja. Na, cool. Voll. Du hast es ganz kurz erwähnt, du warst in UK, hast dort studiert, hast du dort auch schon gearbeitet? Also warst dort Autor und für die ersten Langfilme? Genau. Und du sitzt nicht zum ersten Mal vor dem Podcast-Mikrofon, du hast den größten europäischen Podcast zum Thema Film gemacht.
Genau, ja. Den habe ich jahrelang produzieren dürfen. The Filmmakers Podcast von Giles Alderson. Der war mein Mentor an der London Film School und wir haben uns dann sehr gut darüber hinaus verstanden und dank ihm bin ich dann zu meinen ersten Langfilmprojekten gekommen, habe dann als Ghostwriter einige Filme geschrieben, die dann in UK auch einiges an Aufmerksamkeit bekommen haben und habe mit ihm gemeinsam den The Filmmakers Podcast gestaltet, wo ich dann auch teilweise als Host mit aufgetreten bin und bemerkt habe, dass ich vor dem Mikrofon dann doch eher oft erstarre und dann doch lieber hinter den Kulissen bin. Aber es ist natürlich ein sehr cooles Medium, das Podcasten.
Was war da so der berühmteste Gast, den du gehabt hast?
Ja, wir hatten Gäste von Ian McKellen zum Beispiel, wir hatten Peter Dinklage, also die haben in Game of Thrones in Herr der Ringe gespielt, Gandalf und Tyrion Lannister, wir hatten aber auch Regisseure wie Linklater oder Christopher McQuarrie, der die Mission Impossible Filme macht. Genau. Also wir hatten da eine breite Palette an Hollywood-Stars bei uns sitzen und interviewt. Ja, zuletzt hatten wir die Crew von Adolescence bei uns und das ist auch ganz groß viral gegangen auf YouTube, weil natürlich die Show eine große Viralität bekommen hat. Ja, genau.
Haben sie auch zwei oder drei Emmys gewonnen, glaube ich.
Ja, genau, ja, zu Recht.
Also großartiges, ja.
Großartiger, ja, Anschautipp, Adolescence auf Netflix, ja.
Was mich jetzt auch interessieren wird, ist, du bist ja quasi in diesem Indie-Filmbereich, ja, also die allermeisten Menschen, die Filme schauen, kennen die großen Produktionen, wenn sie ins Kino gehen, darunter liegt ja aber eine riesige Welt an kleinen Produktionen, die mit sehr wenig Geld auskommen müssen. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was so der Unterschied ist zwischen einem Netflix-Film, Netflix-Produktion vielleicht und Dingen, die ihr macht, die mit ein paar wenig tausend Euro auskommen müssen. Oder klar, wie ist das also, überhaupt in Österreich? Wie kann man sich da diese Filmwirtschaft vorstellen?
So vorstellen, ja. Also wenn man an Netflix und die großen Hollywood-Filme denkt, dann sind das meistens eigentlich Studiofilme. Das heißt, da ist ein riesiges Produktionsstudio dahinter, die Filme sieht man im Kino hauptsächlich. Da gibt es jetzt einen sehr großen Shift oder gibt es schon sehr lange, dass eher die großen Studiofilme, hauptsächlich Disney, Universal, also man kennt die ganzen Marvel-Filme und diese ganzen Franchises, die Kinos bedienen. Das sind die Studiofilme, die haben Budgets von, mittlerweile über 100 Millionen Dollar und das geht rauf bis zu Avengers Doomsday, der jetzt, glaube ich, 350 Millionen Dollar an Budget hat. Also das sind Summen, von denen man hier nur träumen kann. Also in Österreich, um das im Vergleich zu stellen, hier gibt's kein Studiosystem. Hier in Österreich reichen alle, sowohl Steff und ich, als auch die Produktionsfirmen, die hier arbeiten, alle bei denselben Förderstellen ein. Das ist alles staatlich finanziert. Und wir sprechen hier von Summen, wenn man rein in Österreich produziert, von maximal 3,5 Millionen Euro, mit denen ein Film produziert wird. Wenn man
da bist du auf ORF2, ORF1 Sonntagabendfilm oder was wäre das?
Also je nachdem, ob es jetzt, also klar, oft muss dann dass der ORF da mit beisteuern, damit der Film überhaupt auf diese Summen kommen kann. Dadurch passiert es auch, dass die Filme dann auch alle irgendwann beim ORF spielen. Genau, wenn du dann nicht in internationale Koproduktionen gehst mit Deutschland oder Italien, Ungarn, dann bleibt es auch meistens bei diesen Summen von 3,5 Millionen Euro. Und da musst du aber schon auch schauen, dass du Green Producing machst. Das heißt, du musst darauf achten, dass du nicht viel Plastikmüll oder Müll am Set verursachst und schön green arbeitest. Wie erklärt man das? Das kannst du wahrscheinlich besser erklären
als ich. Ich kann es mir nur vorstellen. Also jetzt nichts in der Natur zerstören, wenn du außen
drehst. Genau, also du schaust, dass du halt deinen CO2-Fußabdruck so gering wie möglich hältst. Du musst darauf schauen, dass du ein diverses Team aufstellst, dann kriegst du nochmal 10% drauf und so weiter und so fort. Also erst dann kommst du überhaupt auf diese Summen hin. Das heißt, im Vergleich zu Hollywood-Filmen ist das ein riesiger Unterschied. Gleichzeitig konkurrieren wir aber schlussendlich im Kino, im selben Kinosaal, in denselben Kinos. Und die Zusehenden müssen dann entscheiden, okay, schaue ich mir den Marvel-Film um 300 Millionen an oder die österreichische Produktion um 2 Millionen Euro. Mhm. Da gehen dann meistens die Leute eher in die Marvel-Filme, weil sie sich da mehr erhoffen oder mehr Produktions-Value drin sehen. Genau. Mhm. Obwohl gerade es nicht heißt, nur weil ein Film teuer ist, dass er deswegen gleich gut ist. Also,
das heißt in den wenigsten Fällen.
Das heißt in den wenigsten Fällen, genau. Weil das, worauf es meiner Meinung nach ankommt, ist die gute Geschichte. Ja. Und eine gute Geschichte kann auch für wenige Hunderte oder Tausende Euro erzählt werden. Wie es Steff und ich, wenn wir selbst noch Filme produzieren und Regie führen, eben noch machen. Also da bewegen wir uns dann eher in der Liga von 10.000 bis 30.000 Euro. Mhm. Genau. Mhm. Und was da aber auch
das klingt, Cent. Das klingt jetzt auch viel, aber wenn man weiß, was diese Dinge drumherum kosten, allein was eine Kamera kostet, was allein ein Mikro kostet, das ist ja eigentlich enorm wenig.
Genau. Und da kannst du natürlich auch niemanden ordentlich bezahlen. Also deswegen muss man die Drehtage so kurz wie möglich halten. Du musst schauen, dass den Leuten gut geht. Also da sind wir noch viel mehr, sage ich mal, unter Anführungszeichen gezwungen zu schauen, dass allen gut geht, was wir aber natürlich auch so machen wollen. Aber die großen Sets, die mit hunderten Millionen von Dollars arbeiten, die müssen da natürlich nicht so viel drauf schauen, weil die feuern dich, wenn du einen Fehlgriff machst und es stehen schon die nächsten an.
Ja. Genau. Wie lange dauert so eine Produktion dann?
Was für eine Produktion? Welche?
Also einen
Kurzfilm oder?
Ja, für einen Kurzfilm. Also ich sage jetzt mal 15 Minuten.
15 Minuten, ja. Wir für unsere jetzigen Filme drehen wir meistens so zwischen 4 und 7 Tagen, was allerdings auch eine Vorproduktion von 1 bis 2 Monaten verlangt. Beziehungsweise um die Fördersummen überhaupt aufzustellen, musst du schon im Jahr davor beginnen anzufragen, Förderanträge zu schreiben, Pitch-Decks zu schreiben, das Skript ready zu haben. Und das ist
dann eine Produktionsarbeit, also als Produzent.
Genau, als Produzent, genau. Okay. Und da sitzen wir dann schon 1 bis 2 Jahre, bis 15 Minuten fertig sind. Naja. Wenn ich jetzt am Beispiel von Spazi, dem Film, den wir jetzt eben fertiggestellt haben und im August prämiert haben, im Cinema Paradiso Baden, da hat der Steff, der den Film geschrieben hat, ist zu mir gekommen mit der ersten Idee im Sommer 2023. Genau. Und da haben wir dann gecastet im September, mussten dann, haben dann finanziert, haben dann letztes Jahr im Sommer gedreht und jetzt haben wir erst die Premiere gefeiert. Und jetzt kommt erst auf Filmfestivals, das heißt 2026, 3 Jahre nach der ersten Idee, werden ihn dann eigentlich, wird der Film zu einem breiteren Publikum vorgestellt.
Das ist ja was, was für euch total wichtig ist, diese Filmfestivals, weil ihr reicht die ja dann bei total vielen Festivals ein und genau, erst dort kommst du dann quasi so ein bisschen auch in die Szene und in die...
Genau.
Lernst Leute kennen oder werden Leute auf dich aufmerksam für weitere Produktionen dann, oder?
Genau, ja. Also dort stellst du den Film dann vor, du stellst dich damit selbst der Branche irgendwie vor und lernst dadurch natürlich Leute kennen, hoffst dir, weil Filmfestivals, also du investierst eigentlich mit Kurzfilmen extrem viel Zeit und Energie und Ressourcen, die du nie im Leben zurückbekommst. Also die Anzahl, die Tage und Wochen und Monate an Arbeit, die da reinstecken, die sind alle unentgeltlich von uns und dementsprechend das Einzige, was du dir danach hoffen kannst, sind irgendwelche Preise oder ein Prestige oder ein Auftreten oder Aufmerksamkeit.
Und es ist auch finanziell immer so ein Break-Even, aber du wirst jetzt nie...
Nein, also Geld verdienen wir nie damit. Nein. Also schlimmstenfalls müssen wir dann sogar noch was draufzahlen, wenn man sagt, okay, wir wollen jetzt aber ein schönes Poster haben für den Film, auch wenn sich's budgetär gar nicht mehr ausgeht, aber das ist uns jetzt wert, weil das Poster sind in Wahrheit mehr Leute als den Film, wenn man das auf Instagram ausspielt. Genau. Voll. Und damit kommst du dann eben an die nächsten Jobs ran und hoffst du dadurch dann ein Leben davon haben zu können.
Aber wann kommt dieser Punkt? Also weil ich stelle mir das dann immer so vor, es gibt so diese Indie-Szene, diese kleine Szene und dann gibt es dieses Level, wo du dann halt Geld verdienst oder wo du dann wirklich so dieses Superstar-Level hast.
Ja.
Und da gibt es aber wenig dazwischen. Also ich habe immer das Gefühl, das gab es in den 90ern, 80er, 90er, genau, da hast du mehr so diese Middle-Ground-Filme irgendwie gehabt.
Ja.
Aber diese Schere geht halt
immer weiter auseinander.
Überall geht die Schere. Nicht nur im Sozialbereich, aber dass das da auch immer krasser wird und weiß nicht.
Ja, urschade. Also die Middle-Budget-Filme, die Mid-Budget-Filme, so heißen die, die sind zunehmend verschwunden. Die gab es eben, wie du richtig gesagt hast, in den 90ern und Nullerjahren. Das waren meistens diese Komödien, wo du zwei Stars in den Leads hattest und damit hast du dir hast du das Publikum dir gewinnen können. Beziehungsweise, was damals noch gab, war der DVD-Verkauf, sich viele Filme dann noch nach dem Kino-Release finanziert haben.
Oder überhaupt erst berühmt worden sind.
Oder erst berühmt geworden sind, genau.
Ja, heute ist so Lucky Numbers 11 oder sowas, spielen nichts im Kino ein und dann sind es aber irgendwann mal Kultfilme, weil es auf DVD rausgekommen sind.
So Blade Runner oder Fight Club, die wären ohne den DVD-Markt, wären die nie zu dem Kultstatus gekommen, den sie heute haben. Und das gibt's heutzutage nicht mehr. Ein Grund dafür ist der DVD-Markt, der andere Grund ist, weil die Leute immer größer, immer mehr haben wollen, die Produktionen immer teurer werden, immer mehr auf Effekte gezählt wird, diese ganzen Superheldenfilme, die gezeigt werden, viel kosten und deswegen verschiebt sich das alles immer in höhere Budgets, weil man immer den größeren, besseren Film machen will.
Ja, weil es für die Studios auch einfach sicherer ist. Also es ist sicherer zu sagen, ich drehe jetzt den fünften Teil von irgendwas, was die Leute sowieso anschauen, als ich investiere jetzt in einen Tobias West, von dem ich keine Ahnung habe, ob das, was er macht, überhaupt was wird.
Genau, in originelle Ideen wird wenig investiert, wobei man sagen muss, dass es da auch wieder eine Trendwende gibt seit diesem Jahr oder man kann sie beobachten, weil es gibt diese Superhelden-Fatigue. Die ganzen Marvel-Filme dieses Jahr sind alle gefloppt. Der größte Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, war Lilo und Stitch, aber gut, das war auch immer noch ein Franchise, aber die Marvel-Filme zumindest haben das Publikum nicht überzeugt und stattdessen waren in den Top-Filmen originelle Ideen, wie zum Beispiel ein Sinners oder ein Weapons oder jetzt eben One Battle After Another, die zwar immer noch mit größeren Budgets auskommen, also die haben immer noch ein Budget von 90 bis 150 Millionen Dollar, aber trotzdem zählt das schon als geringere Budgets und die waren dann auch, die hatten dann auch eher die Chance, das auch wieder einzuspielen und in den grünen Bereich zu kommen.
Mhm.
Genau. Voll. Also da ist die Hoffnung da in Zukunft, dass wieder doch auf originellere Ideen gesetzt wird. Genau.
Jetzt stelle ich deine gemeine Frage. Du hast jetzt schon alles ausprobiert. Also du warst Produzent, du bist Drehbuchautor, du bist Regisseur. Wenn du nur noch eine Sache machen dürftest von diesen drei Dingen, was würdest du machen?
definitiv nicht produzieren, weil das ist das Organisieren am Set und alles. Ich meine, das ist schön und du sorgst dafür, dass sich alle wohlfühlen und du sorgst dafür, dass Projekte überhaupt das Licht der Welt erblicken. Aber die größte Leidenschaft habe ich immer noch beim Schreiben. Also ich komme auch vom Schreiben. Ich habe immer schon geschrieben, zuerst Gedichte und Novels, die Manche davon das Licht der Welt erblickt haben, viele davon nicht. Aber das Schreiben ist doch das, wo ich mich am wohlsten fühle, wo ich dann zu Hause sitzen kann, mich inspirieren lassen kann von Musik, vom Spazierengehen im Baden oder dergleichen und mich dann hinsetze und in meine Gedanken auf Papier bringe. Und genau, das bereitet mir doch immer noch am meisten Freude. Also da, das habe ich mir auch letztens gefragt, weil doch viel in der Filmindustrie auch passiert, was sie gefühlt bedroht oder nicht so gute Nachrichten sind. Wir hatten die Budgetkürzungen in Österreich zum einen. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren das Thema künstliche Intelligenz, wo jetzt die erste künstliche Intelligenz-Schauspielerin
Tilly irgendwas
auf den Markt gekommen ist und für Furore sorgt international, weil wer will eine KI auf der Leinwand sehen? Also es gibt schon Tendenzen, wo du so bist, okay, wie lang gibt es diese Kunstform noch in der Form? Wie lang gibt es meinen Job noch? Aber da bin ich dann in mich gegangen, habe ich gedacht, okay, wie könnte ich mich sonst umschauen? Und wäre ich auch glücklich, wenn das nie was werden würde? Und da bin ich drauf gekommen, ja, das Schreiben, da habe ich meinen eigenen Anspruch, und wenn das tatsächlich immer nur für mich ist, dann wäre ich auch ein zufriedener, glücklicher Mensch am Ende des Tages, genau. Mhm. Voll.
Wir haben jetzt kurz schon über die Beyond-Bühne geredet und über das, was du dort quasi mitbekommen hast.
Ja.
Wenn du dir was jetzt wünschen dürftest für die Kunstszene, jetzt nicht nur in Baden, sondern auch Österreich allgemein, also was bräuchtest du aus deiner Sicht an Unterstützung, damit eben Leute wie du entstehen können, die von dem irgendwann einmal leben können oder das halt zu ihrem Beruf machen können?
In Österreich generell.
Oder
in Österreich, also generell, ich habe jetzt die Beobachtungen gemacht, eben weil wir jetzt in den letzten Jahren begonnen haben, mit Produktionsfirmen lokal in Wien gemeinsam zu arbeiten, Stoffe eingereicht haben, dass hier schon eine Tendenz gibt, eine bestimmte Art von Film zu fördern und andere Arten von Film nicht. Mhm. Und es hier auch eine Erziehung des Publikums meiner Meinung nach gegeben hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten, dass österreichischer Film, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen österreichischen Film gesehen hast, aber sehr wenig Österreicherinnen und Österreicher in auch österreichische Filme hineingehen, sondern dass das eher Filme sind, die dann für Festivals gemacht werden und eher eine sehr kleine Zielgruppe nur ansprechen. Und das sind meistens nur brancheninterne Leute, KritikerInnen und Kritiker, aber jetzt nicht.
Aber hat das was mit Genre zu tun? Weil ich mir dann immer denke, wenn ich jetzt österreichische Filme sehe, es ist so dieses elendige.
Ja, du sagst schon elendige, ja.
Diese Elendsfilme und also, okay, wenn ich jetzt ins Kino gehe, andere Leute schauen sich dann die Comedies oder Superheldenfilme an.
Genau.
Ist das ein Genreproblem? Weil man glaubt, man muss jetzt der nächste Haneke werden und ich darf jetzt nur noch dieses Schwülstige machen.
Genau, also es gibt diese großen Stimmen und Filmschaffenden, die das österreichische Kino natürlich geprägt haben. Das sind jetzt ein Michael Haneke, das ist ein Ulrich Seidel. Man sieht aber auch, dass um die beiden ein sehr großer Personenkult entstanden ist. Ja, der Kaiser, die Kaiser im Film, die Österreich schön vertreten. Viele Filmschaffende hier, das natürlich durch die beiden auch groß geworden sind oder mit den beiden oder unter deren Schule, weil ja auch Michael Haneke an der Filmakademie unterrichtet hat, lange Zeit, und dann dem natürlich auch, das angestrebte Ziel auch irgendwie war, sich dem anzunähern. Und aber ich sage jetzt mal, so großartig die Michael Haneke und auch die Ulrich Seidel Filme sind, und ich schaue die auch gerne, so sind es aber auch nicht der Kaffee von jedem. Also jede zuhörende Person kann sich ja auch fragen, wann hat sie das letzte Mal einen österreichischen Film im Kino gesehen und hat es sie auch angesprochen. Kann sein, es gibt sehr gute Sachen aus Österreich. Viele Sachen sprechen das breite Publikum nicht an und deswegen spricht man von hier, also es gibt ja auch, die Zahlen sind eh öffentlich, der Film wird durch Steuergelder finanziert, wir haben die Zahlen schon vorher genannt gehabt, 3,5 Millionen Euro, aber tatsächlich freuen sich Kinofilme heutzutage über zusehenden Zahlen im Kino von 10.000 bis 50.000 Leute im Kino.
Also enorm wenig ist,
was enorm wenig ist.
Also das ist zweimal ein Rapid-Match, hast auch 50.000 Leute.
Genau, gibst aber dafür 3,5 Millionen Euro aus. Naja. Klar, du möchtest aus Österreich, und das finde ich auch gut so, die Filmszene unterstützen, du möchtest den Kulturbaustein Film im Land haben, und das ist auch einer der größten und filmversprechendsten Kultur Güter, die die Welt zu bieten hat. Ja, Film spricht die meisten Leute an oder das audiovisuelle Medium. Aber da muss man sich dann natürlich fragen, woran liegt das? Warum erreiche ich nur so wenig Zusehenzahlen? Und und das sind aber auch schon die besseren Filme. Also insgesamt von allen in Österreich produzierten Filmen oder österreichischen Spielfilmen, die im Kino gezeigt werden, kann man sich freuen, wenn alle zusammen 500.000 Zusehenden insgesamt erreichen in einem Jahr.
Mhm. Was hat jetzt im Vergleich so ein Superheldenfilm? Was?
Und ein Superheldenfilm, also gut, österreichische Filme reisen nicht in andere Länder. Die wenigsten werden auch in Deutschland gezeigt. Also vielleicht eben noch bei der Berlinale oder eben bei Filmfestivals. Da reisen sie schon, aber im Kino spielen sie nur in Österreich, darum auch die geringen Zusehendenzahlen. Kann man sich auch fragen, wäre es nicht interessant und spannend, einen Film zu machen, der vielleicht dann international vielleicht auch ankommen kann? Und da wären wir eben bei der Genresache, die du vorher angesprochen hast.
Aber deine Filme sind ja international gewesen. Also du warst
genau, ich versuche mich im Genre. Deswegen habe ich vorher gemeint, Steff und ich versuchen da den unterhaltsamen Kern von Geschichten nicht zu verlieren, obwohl wir uns mit gesellschaftspolitischen Sachen und Gegenständen und Themen auseinandersetzen, um eben ein breiteres Publikum ansprechen zu können.
Genau. Was bräuchte es auf lokaler Ebene? Also was kann jetzt eine Stadt wie Baden machen, damit Kunstschaffende sich da wohlfühlen und das tun können, was sie wollen?
In Baden spezifisch, also in Österreich, was ich vorher noch nicht fertig ausgeführt hatte, in Österreich würde ich mich freuen, wenn einfach auch ein größeres Interesse daran bestehen würde, international Stoffe fördern zu wollen oder Genrestoffe auch fördern zu wollen oder auch mal mutig zu sein, wegzugehen von dem, was man kennt. Genauso, das kann ich aber auch, glaube ich, für die Stadt Baden sagen, es gibt eine irrsinnige, starke, kreative Energie in Baden. Ich weiß nicht, wie du es beobachtet hast oder wie du es kennst, aber hier gibt es sehr viele Leute, von denen, glaube ich, auch viele Badenerinnen und Badener gar nicht wissen, dass es sie hier gibt oder von hier kommen oder hier sogar Kunst betreiben, die dann aber eher international die Kunst hinaustragen und gar nicht in Baden. Genau, also hier gibt es extrem viel Energie, die durchaus förderungswürdig ist oder gerne auch nach Baden wieder zurückgeholt werden kann. Ich würde mich da extrem freuen, oder auch nicht nur ich, sondern einige würden sich da freuen, wenn es da eine Stelle in Baden gäbe, eine Ansprechperson, wo man hingehen kann, wenn man sagt, man hat ein Kulturprojekt, man hat eine Initiative oder ein Filmprojekt. Wie könnte da eine Kollaboration mit der Stadt aussehen, sei es Räumlichkeiten, sei es Drehorte, sei es auch finanzielle Mittel und so fort. Das hat es in den letzten Jahren zwar gegeben, aber die Zusammenarbeit war sehr, sehr schwierig, bis hin zu sehr schlecht. Da weiß ich nicht, wie ehrlich weit ich da hineingehen kann, aber wenn Steff und ich als Kunstschaffende, die jetzt mittlerweile seit 10 Jahren in Baden Kunstschaffenden am Telefon immer noch jahrelang um ein paar Hunderter betteln müssen und dann doch auch noch am Telefon angeschrien werden, weil man jetzt einmal zu viel nachgefragt hat, aber sich halt doch erhofft hat, etwas von der Heimatstadt zu bekommen, dann ist das nicht wirklich eine schöne Atmosphäre bisher gewesen. Und da hoffen wir, dass jetzt in den Gesprächen, die jetzt stattfinden, doch eine andere Kultur etabliert werden kann, eine andere Atmosphäre und ein anderes Angebot.
Vor allem. Ja, vor allem, es ist auch diese Wertschätzung gegenüber, ich sage jetzt mal, junger Kunst oder alternativer Kunst, die jetzt nicht nur Operette ist oder jetzt nicht nur Dinge sind, die da schon immer da waren. Also so wie du sagst, es ist eine, so wie man jetzt die Zusehenden irgendwie erziehen muss, zu dem, dass man sagt, ja, man traut sich einmal, was man investiert, auch in diese Dinge, die jetzt nicht sofort einen Return of Investment haben in irgendeiner Form. Ja. Gut, das macht die Kultur in den allerwenigsten Fällen. Ja. Also da fallen mir jetzt wenig Beispiele ein, wo auch von öffentlicher Hand Dinge gefördert werden, weil man sagt, man erwartet sich jetzt einen Return of Investment. Aber
das gibt es eben bei österreichischen Filmen gar nicht. Ja, also wie man an den zusehenden Zahlen eben sehen kann, das geht sich gar nicht aus, dass die Summen wieder durch die Kinoeinnahmen wieder zurückgespielt werden. Ja. Aber ja, wie du richtig sagst, das wäre sehr schön. Und,
vor allem im Selbstverständnis der Stadt auch. Ich habe immer das Gefühl, ja, man vermarktet sich dann als Operetten, Musicalstadt, was auch immer, Beethovenstadt. Aber es ist da so viel, es sind da so viele Künstlerinnen und Künstler und Schriftstellerinnen und Fotografinnen und ich weiß nicht was alles, von denen man gar nichts weiß, wo man dann draufkommt. Also allein in meinem Bekanntenkreis kenne ich 4-5 Leute, die Schriftstellerinnen sind. Ja. Ja, was ja arg ist.
Ja. Und dadurch sind ja auch so Initiativen wie zum Beispiel der Verein Pointe entstanden.
Ja, genau.
Das ist ja aus diesem Frust tatsächlich entstanden, weil ich war da auch im Entstehungsteam dabei.
Bin ich auch Mitglied.
Spoiler. Da wurde auch Mitglied bist, ja genau. Also da kannst du auch erzählen, wie du das wahrgenommen hast, ja, und warum du dabei getreten bist. Aber das ist aus diesem Frust entstanden, dass es hier keinen Raum gegeben hat, um junge Kunst und junge Kunstschaffende irgendwie zu unterstützen und einen Raum auch zu geben, einmal das herzuzeigen und auf eine Bühne zu kommen. Mhm. Genau, und da hat es auch sehr viele in den letzten Jahren dann eben immer wieder Auftritte von Pointe gegeben und deren Künstler
im Theater am Steg,
Ausstellungen, genau,
und so weiter.
Genau. Nämlich
auch für Menschen, die sich jetzt, also Künstler sein, man verbindet das dann immer gleich irgendwie mit so was Beruflichen,
ja,
aber so wie es bei mir war, ich bin ja nicht vom Beruf Künstler, aber ja, ich mache halt gern Fotos. Und ja, dann habe ich mich mit einem Freund, mit Hoffmann Lukas zusammen dann, wir machen gemeinsam so ein Fotokunstprojekt und haben das halt ausgestellt, weil es einfach, ja, lustig, weil es einfach Spaß macht.
Genau.
Und allein das ist ja schon was wert, sage ich jetzt einmal, sich hinzustellen und das zu präsentieren.
Genau, weil dadurch steigt natürlich auch die Selbstwirksamkeit. Du wurdest, ja, vielleicht auch mal inspiriert, da noch mehr Energie hineinzustecken. Wer weiß, was noch werden würde, wenn du noch mehr Unterstützung erfahren würdest oder mehr Zeit hättest, das zu verfolgen. Aber gleichzeitig wurde da der Brückenschlag, die Brücke geschlagen zu beruflichen Kunstschaffenden. Die haben sich da alle in diesem Forum getroffen und da war ein sehr schöner, inspirierender Austausch da.
Ja.
Und das ist eben durch eine BürgerInnen-Initiative entstanden von jungen Leuten, die frustriert waren in der Stadt, aber trotzdem halt in der Stadt was machen wollten. Genau. Voll. Und da gibt es etliche Beispiele. Also ich tausche mich da ja auch oft mit Badener Künstlerinnen und Künstlern aus, die Ideen hätten und wenig dann Anklang gefunden haben und dann selber Geld investieren müssen. Und das kann sie nicht sein, in Wahrheit. Warum? Die bringen dann bringen so ein schönes, vielfältiges Kulturangebot mit in die Stadt hinein, wo sich die Stadt gar nichts oder wenig drum kümmern muss, naja, oder gar nicht berührt ist. Und wenn es da eine schöne Atmosphäre oder Ansprechperson gäbe oder Personen, genau, wo man da eine Unterstützung erfahren würde, dann würde da, glaube ich, noch viel mehr entstehen und blühen können auch in der Stadt.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und dann wäre das auch dann ist es auch eine Kulturstadt im vielfältigen, diverseren Sinne und nicht nur eine Kulturstadt, die alte Geister hochleben lässt.
Mhm.
Genau.
Dann würde ich jetzt zu deinem aktuellen Film kommen.
Ja.
Der ist jetzt in der Pre-Production.
Ist in der Pre-Production.
Der dreht jetzt dann bald.
Mhm.
Magst du uns ein bisschen was über den erzählen? Das hat auch ein bisschen was mit deinem nationalen Background irgendwie zum tun, oder?
Genau, ja. Also unser nächstes Filmprojekt heißt 1956 und es geht um die Oktoberrevolution, über die ungarische Oktoberrevolution 1956, die vom 23. Oktober 1956 bis zum 4. November angehalten hat. Damals ein Volksaufstand oder eine Volksrevolution, bei der jede vierte, jede fünfte Ungarin beteiligt war gegen das sowjetische Regime damals, und die Geschichte handelt von meinen beiden Großeltern, die aktiv in einem Revolutionskomitee tätig waren, sogar gegründet haben in Sopron und dann aber aus Angst vor politischer Verfolgung beziehungsweise vor politischem Mord nach Österreich am 4. November geflohen sind, weil das sowjetische Regime die Panzer geschickt hat, um die Revolution niederzuschmeißen. Genau.
Mhm.
Und das darum handelt mein nächstes Filmprojekt.
Den drehen Sie jetzt im November?
Drehen wir Anfang November tatsächlich, zur selben Zeit, wie die Revolution stattgefunden hat, 69 Jahre später, um ihn dann eben zum 70. Jubiläum nächstes Jahr auf Filmfestivals zeigen zu können, aber auch in Ungarn zeigen zu können, an den tatsächlichen Orten, wo das stattgefunden hat. Da planen wir Events diesbezüglich. Und ja, wir glauben, dass, warum wollen wir diese Geschichte erzählen? Also zum einen ist es eine sehr persönliche Familiengeschichte von mir. Ich bin damit groß geworden. Es ist etwas, was mich selbst sehr bewegt und auch sehr inspiriert hat. Mein Großvater war oder ist immer noch seinen stolzen 94 Jahren immer noch ein Vorbild und eine inspirierende Figur für mich, immer schon gewesen. Und gerade weil ich mich auch als politischer Mensch verstehe, ist das ein schöner Brückenschlag oder eine schöne Verbindung, die ich mit ihm habe, weil wenn wir uns sehen, da sprechen wir auch oft über Politik.
Aber was sprecht sie da? Also machst du auch einen thematischen, politischen Brückenschlag zur heutigen Zeit?
Genau, das ist eben das, was ich auch vorher ausgeführt habe. Eben anhand eines geschichtlichen Events versuchen wir, aktuelle politische Themen anzusprechen oder zu reflektieren. Hey, wie war es damals? Mhm. Was können wir von damals lernen? Wie ist es heute im Unterschied? Mhm. Genau, natürlich will man damalige Ereignisse nicht verfälschen. Wir versuchen, das authentisch zu zeigen. Aber ich glaube oder wir glauben, dass das Thema von damals und die Themen von damals immer noch wichtig widerhallen können, weltweit. Gerade in einer Zeit, in der Trump, Orban und Konsorten, rechte Kräfte, autoritäre Kräfte und Regime die Demokratie gefährden, glaube ich, kann dieser Film inspirieren und nochmal zur Reflexion anstiften. Und gerade die Revolution wurde in den letzten Jahren viel von Orban instrumentalisiert, um gegen die EU zu schießen und gegen die EU zu wettern. Mhm. Und weil Orban sagt, auch die EU ist eine Fremdherrschaft sozusagen unter dem.
Und ja, jetzt gerade wie bringe ich das von der EU, von der Sowjetunion rüber?
Okay. Ja, aber das muss man sich mal vorstellen, diesen Vergleich. Und das stößt mir sehr bitter auf.
Merkt ihr das in der Distribution jetzt in Ungarn, wenn ihr sagt, ihr wollt es dort zeigen, wo das passiert ist? Habt ihr dort dann irgendwie jetzt, keine Ahnung, politische Widerstände?
Bisher sind wir nicht auf politische Widerstände getroffen. Nicht aktiv, würde ich meinen. Grundsätzlich muss man sagen, dass die Revolution von 56 natürlich ein großes Thema und ein wichtiges Thema für Ungarn ist. Deswegen auch immer je nach politischem Lager instrumentalisiert wird, immer noch. Und auch aber als Feiertag irgendwie gefeiert wird, als Ungarn ist ein freier Staat und so fort. Wir haben aber bis dato kein einziges Wort von irgendeiner Förderlinie aus Ungarn bekommen, die das
Filmprojekt,
obwohl wir schon angefangen haben, obwohl wir das Projekt in vielen verschiedenen Orten und Städten eingereicht haben, um für finanzielle Unterstützung zu fragen, wo wir aber auch dezidiert geschrieben haben, hey, in diesem Film geht es um den Traum von Demokratie und um das Kämpfen von Freiheit im Gegenzug zu autoritären Kräften. Und da haben wir obwohl wir sehr große Unterstützung von vielen Filmschaffenden aus Ungarn bekommen, also das Team besteht auch aus zur Hälfte ungarischen Filmschaffenden und österreichischen Filmschaffenden, ist ein Projekt, was aus der Perspektive von zwei Ländern erzählt wird. Aber bisher von Ungarn, von öffentlicher Seite nicht unterstützt wurde.
Aber der Film hätte dann eigentlich, hätte der Film dann in Ungarn mehr Potenzial, was diese Breitenwirksamkeit angeht, als bei uns? Oder glaubt ihr, kann das jetzt so ein Indie-Hit in Ungarn werden? Oder ist das möglich?
Soweit ich das bisher mitbekommen habe von meinen ungarischen Kolleginnen und Kollegen, sind sie sehr berührt von der Geschichte, sehr angetan von der Geschichte. Warum? Weil es mal keine glorifizierende Geschichte ist, keine Geschichte mit viel Pathos, sondern eine authentische, ehrliche Geschichte, die Geschichte endlich mal wieder so darstellt, wie sie eigentlich gewesen ist. Oder zumindest ist das unser Anspruch und unsere Ambition. Und nicht instrumentalisiert wird, was sehr vielen jungen Menschen auch gegen den Strich geht in Wahrheit. Genau, und insofern hoffen wir wissen es natürlich auch nicht. Und vielleicht bekommen wir auch noch Unterstützung von Ungarn. Das möchte ich auch gar nicht den ganzen Stellen unterstellen. Aber da sind wir schon sehr gespannt und aufgeregt, wie er dann tatsächlich in Ungarn ankommen wird. Und natürlich werden wir auch versuchen, ihn in Österreich zu zeigen, beziehungsweise international auf Filmfestivals. Und da sind wir auch sehr gespannt, wie er dann schlussendlich ankommen wird. Also wir werden ihn auch sicherlich in Baden einmal zeigen mit deutschen Untertiteln oder englischen Untertiteln, genau.
Also er ist voll in Ungarn,
ungarisch gedreht, genau. Voll.
Gibt es jetzt noch, wenn ich so ein bisschen als Abschlussfrage, gibt es noch irgendeine Anekdote oder sowas Lustiges, was du uns erzählen kannst aus deinem Wirken als Filmschaffender? Oder,
eine lustige oder, Anekdote?
Keine Ahnung, mit einem berühmten Menschen, ich weiß es nicht.
Mit einem berühmten Menschen? Oi, okay, warte, da muss ich nachdenken. Also das Filmschaffen an sich ist ja nicht alles alles düster und Wolke, sonst würde man das ja alles nicht machen. Mhm. Es gibt sehr viele, sehr viel liebe Menschen und es ist eine große Freude, mit so kreativen und lieben Menschen zusammenzuarbeiten, weil gerade in dieser Zusammenarbeit blühen Filmprojekte auf und werden so viel besser, als wenn man sowas nur alleine machen würde. Und sowas gelingt auch gar nicht alleine. Und da passieren sehr viele schöne und lustige Ereignisse. Stefan und ich versuchen es auch immer sehr lustig zu halten und wir machen uns auch oft einen Spaß aus sehr vielen Dingen, was uns in letzter Zeit viel begeistert. Also was uns sehr, sehr viel Freude bereitet hat, war die Filmpremiere jetzt zuletzt im Cinema Paradiso Baden. Da haben wir ein sehr schönes Feedback bekommen und die ganze Straße in Baden hatte gebarst vor Liebe, Freude, Begeisterung. Der Andi, der Cinema Paradiso,
Kino Andi
leitet, ist dann einmal mit einem Rad an mir vorbeigefahren, ist extra stehen geblieben, weil er nicht da gewesen ist bei der Premiere und hat gemeint, hey, mich sprechen die Leute bis jetzt drauf an, was da los gewesen ist und so. Also es hat Jan etwas getan. Sowas sind die Sachen, die einen dann natürlich freuen. Und was Lustiges in dem Bezug passiert ist, ist, dass wir einen Artikel in der Badener Zeitung hatten, um den Badenbezug beizubehalten, wo wir auf der Titelseite wurde dieser Artikel referenziert und sie haben vergessen, die Unterschrift dazu auszutauschen vom vorherigen Artikel aus der letzten Woche. Und somit gab es ein Foto von Stefan und mir, wo drunter stand skurril und irre. Ja. Und das hat uns sehr viel Freude bereitet.
Das war schnell.
Das verwenden wir mittlerweile als Sticker in unserem WhatsApp-Chat, wenn wir irgendwas lustig finden, genau. Aber skurril und irre. Haben das dann aber auch auf Social Media ausgeschlachtet, quasi als Marketing für den Film und so. Und fanden das sehr, sehr lustig.
Ja, cool.
Ja, genau.
Was gibst du jungen Kunstschaffenden, jungen Filmschaffenden mit jetzt?
Weiß nicht, ob ich so viel mitgeben kann. Also was mir immer sehr viel geholfen hat, war auf Events zu gehen, nach draußen zu gehen, nicht in den eigenen vier Wänden zu bleiben, sondern Leute kennenzulernen, weil gerade dadurch kann viel entstehen und viel Inspiration entstehen, aber auch Kollaboration entstehen. Schwieriges Wort. Genau, also geht raus. Inspiriert euch, bleibt wütend. Genau.
Was für ein super Schlusswort. Ja. Vielen Dank fürs Dasein. Vielleicht sehen wir uns bald mal wieder da.
Würde mich freuen. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Eine große Freude, da zu sein.
Danke. Danke auch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wir sehen uns und hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Danke sehr.
Danke.